30 minutes left.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 268 von 30 minutes left, lieber Arne.
Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Nocco, No Carbs Company, Summer Edition, Limon del Sol. Also Limone von der Sonne.
105 Milligramm Koffein.
Ist ganz gut.
Pro 330 Milliliter. Also einmal durch. Ah, da 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, wie so oft bei Energy Drinks. Ja. Ist ein bisschen säuerlich, ist ganz cool, nicht ganz so süß.
Ja, das ist ja bei Zitrone oft so. Ich mag auch Zitroneneis sehr gerne. Ich habe mehrere Jahre lang meiner Jugend nur Zitroneneis gegessen.
Einer meiner Brüder auch viel. Nicht nur, aber viel. Und Maracuja. Ich verrate nicht, wer. Nächste Woche, Arne.
Ja.
Also, eigentlich schon in wenigen Stunden, wenn ihr das jetzt hier am Sonntag hört, wenn es rauskommt, also eigentlich an einem Tag dann, morgen, fängt die WWDC an, die weltweite Developer-Konferenz, die Entwicklerkonferenz von Apple.
Ja, da treffen sich doch immer so 3.500 Leute in San Francisco in irgendeiner Halle, die immer kurz vorher erst feststeht und freuen sich über die Ganggespräche und das Essen, was es da gibt und tauschen irgendwelche Pins aus und so.
Genau, und kriegen irgendwelche Jacken und kleine Goodies von Apple. Aber das ist dieses Jahr nicht der Fall, weil wegen unserem Freund Corona. Aber es gibt so ein paar Gerüchte. Vielleicht weiß ich nicht, ob wir das wirklich abhandeln müssen. Wir haben tatsächlich eine ganze Menge andere Sachen zu tun.
Lass uns auch ruhig drüber reden.
Es wird gerüchtet, dass Apple wohl eine Abkehr von den Intel-Prozessoren, die in den Macs verbaut sind, anstrebt.
Das ist gar nicht neu für unsere Hörer, denn das haben wir letzte Woche auch schon erzählt.
Ach so, okay. Ansonsten gibt es, glaube ich, keine Gerüchte.
Ja, das ist schon ein ziemlich krasses Gerücht. Also, wenn tatsächlich Apple auf seine eigene Prozessorstruktur wechselt, dann hätten wir etwas, was wir sehr lange nicht haben, nämlich dass Apple seine eigene Hardware baut und seine eigene Software und quasi wieder Herr seiner eigenen Dinge ist.
So wie im iPhone auch schon.
Genau, richtig. Also auf dem Mac-Markt natürlich. Auf iPhone und also alle iOS-Geräte haben das quasi schon immer gehabt.
Ja, na, auch nicht immer. Ich glaube, die ersten Geräte waren die ARM-Prozessoren noch so quasi eingekauft und erst seit dass Apple da wirklich sehr, sehr viel Energie, oder ich will nicht sagen sehr viel Energie, aber tatsächlich schon die Prozessoren selber designt. Aufgrund von ARM-Architektur, aber halt schon noch extra Hirnschmalz reinsteckt, möchte ich mal sagen. Ja, ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn sollte sich das Gerücht bewahrheiten, dann sind ja quasi alle Intel-Computer nächstes Jahr veraltet. Also ich hatte damals tatsächlich bei der Transition vom Power-PC zum, wie heißen die jetzt? MacBook. Also von Power-PC zu Intel. Ja. So 2 Jahre vorher habe ich mir ein iBook gekauft, das war 2004. Und die wurden danach schon deutlich schneller. Und also ich habe das iBook noch bis 2010 oder sowas weiter benutzt, glaube ich, bis ich dann zum MacBook Pro gewechselt bin. Aber am Ende hat man schon gemerkt, dass es halt deutlich, deutlich, deutlich schneller war und dieses iBook halt quasi nicht mehr mitgekommen ist und neue Software dafür erschienen ist.
Ja.
Und so ähnlich könnte sich das für diesen aktuellen Wechsel auch verhalten. Da bin ich mal gespannt. Also jedenfalls bei den letzten Wechseln, also einmal da von den Motorola CPUs zu den PowerPCs und jetzt vom PowerPC zu Intel, da hat Apple immer so eine Transition Software gehabt, die dann diese alte Prozessoren emuliert hat, was auch nie oder selten ein Problem war, weil die neuen Prozessoren halt so viel schneller waren, dass die halt ohne Probleme das alte Zeug emulieren konnten.
Ja.
Das könnte bei ARM auch so sein.
Ja, funny story übrigens, damals bei dem Wechsel von PowerPC zu Intel, da bin ich zum ersten Mal Besitzer eines Power-PC, eines Powerbook geworden. Weil nämlich ein Freund von mir hat sich das letzte Powerbook gekauft damals. Das, keine Ahnung, G4, 1600 Megahertz oder so.
17 wahrscheinlich schon, ne? 17 Zoll, das ist ganz groß.
Nee, das ist 15 Zoll. 16, ich glaube 1666 Megahertz hat das gefahren damals.
Okay.
Und das war ein total schönes Gerät. Und dann ist es ihm aber vom Tisch gerissen worden. Und dann hat er, also nach 4-5 Monaten oder was, dann hat er sich von dem Versicherungsgeld das in dem Monat dann quasi vorgestellte MacBook Pro, hieß es, gekauft mit dem Core Duo Prozessor und brauchte sein Powerbook nicht mehr, und dann habe ich ihm das abgekauft, und das war der erste Mac, den ich habe. Und davor hatte ich immer nur Shuttle-PC, also einen Shuttle-PC, und davor halt so große Desktop-PC-Kisten. Und ich hatte mir tatsächlich vorher einen iPod gekauft, weil ich den total geil fand. Das ist übrigens der iPod, den ich ja gerade, den meine Kinder hier gerade bedienen. Und fortan war ich quasi Mac-Kunde. Dann habe ich meinen Rechner irgendwann verkauft und habe dann nur noch Macs gehabt. Mein nächstes war dann von, also das war 2005. Dann habe ich mir 2008 eins gekauft. Ich glaube, wir haben uns immer im gleichen Jahr...
Ach stimmt, 2008 hatte ich das MacBook.
Wir haben uns immer im gleichen Jahr ein neues MacBook gekauft. 2008, 2011 und 2016.
Habe ich 2011 eins gekauft? Nein.
Hast du nicht? Also auf jeden Fall hatten wir 2018 eins. Und das hat dann halt aber irgendwelche Schwierigkeiten gemacht und hatte irgendwelche Grafikprobleme und so. Und das 2011er hat dann eben keine funktionierende Kamera mehr gehabt. Und das 2016er MacBook Pro ist sowieso für den Arsch. Das habe ich halt immer noch. Da läuft jetzt gerade diese Aufnahme drauf und das Streaming und so. Aber das pustet mir hier mit 45 Dezibel auch die Birne weg. Was Wahnsinn ist für so ein Easy Task. Ja.
Ich bin von iBook 2004 auf MacBook Pro 2008 und dann auf MacBook Pro 2016 gewechselt. Und mein 2016er tatsächlich bis zum Anfang unseres Podcastens hier war ich damit sehr zufrieden. Bin es eigentlich immer noch, bis auf die Tatsache, dass mir gerade meine interne Webcam abgeraucht ist und nicht mehr funktioniert.
Hast du nicht mit deiner Tastatur auch Probleme gehabt?
Die habe ich einmal ausgetauscht und die werde ich auch nochmal austauschen lassen. Ja, also als ich in Korea war, habe ich die ausgetauscht, und letztens hatte ich das Problem damit, dass da ging die Shift-Taste nicht mehr. Und das, was beim Programmieren ein bisschen nervig ist. Aber inzwischen geht sie wieder, keine Ahnung. War wohl irgendwie ein Körnchen Sand darunter oder ein Körnchen
ja.
Brot.
Ja.
Obwohl ich nie am Mac esse, ich weiß es nicht. Kuchen, es könnte Kuchen sein. ich kann noch bis Dezember das Ding austauschen lassen. Das werde ich dann halt machen, ne? Sobald es geht, werde ich es austauschen.
Genau. Okay, ansonsten weiß ich nichts über die kommende WWDC. Ich erwarte da ehrlich gesagt nichts Neues. Ich meine natürlich irgendwie neues macOS und neues iOS und so, die werden alle angeteasert. Ich kann mir nicht vorstellen, was da an neuen Features drin ist. Keine Ahnung.
Also, was man sich vorstellen könnte, ist irgendwie, dass sie mal den Homescreen von dem iPad updaten. Also bis jetzt, das iPad Homescreen ist ja quasi nur ein großes Telefon, wo halt die Knöpfe ganz weit auseinander sind.
Mhm.
Und da könnte man sich ja vorstellen, dass die so Widgets einbauen, so wie es bei Android auch gibt, schon seit lange.
Ja.
Und generell diese Widget-Funktion von Android, die finde ich eigentlich ganz cool, dass du dir auch so den ersten Homescreen, dein Kalender, so eine Aussicht vom Kalender mit reinlegen kannst und sowas, ne? Das sind halt Funktionen, die ich halt ganz cool finde, wenn die damit einbauen würden.
Ja, sehe ich ein.
Aber generell, lass mich auch überraschen, also ich werde mir die Keynote angucken, ich werde mir die Plattform State of the Union angucken, das sind immer die beiden Sachen, die mich am meisten interessieren.
Wann ist denn die Keynote, wenn du das schon erwähnst?
Montagabend.
Okay.
Keine Ahnung, 19 Uhr oder so, deutscher Zeit wahrscheinlich.
Ja, alles klar.
Die Plattform State of the Union gucke ich mir da meist eine Aufzeichnung hinterher an. Und obwohl ich einen Developer-Account hätte und jetzt auch irgendwie ein Meeting mit einem Apple-Entwickler hätte buchen können, mache ich das halt nicht, weil die Fragen, die ich hätte, die Fragen, die eher so, hey, google das mal lieber selber. die Fragen, die ich habe, sind halt, glaube ich, zu dumm, zu einfach, weil ich mache halt auch mit meinen Apps, die ich da programmiere, die sind halt technisch nicht anspruchsvoll.
Ja.
Ne, die sind, manchmal ist so ein bisschen Datenlogik dahinter, aber da können die mir auch nicht beihelfen. Zum Beispiel bei der App, die ich jetzt gerade entwickle. Aber ansonsten ist es halt technisch nicht so anspruchsvoll, was ich da mache, dass ich da, ich würde mich da nicht gut finden, wenn ich da die Zeit für eine Session halt wegnehmen würde von jemandem.
Ja. Egal.
Genau. Und hinterher die Aufzeichnung von den ganzen Vorträgen, von den neuen Funktionen, die kann ich mir halt auch hinterher in der Aufzeichnung gucken. Das mal gucken. Mal sehen.
Ja, es gibt ja durchaus Leute, die wichtige Apps entwickeln. So kürzlich geschehen.
Ja.
Mit der Corona-App.
Genau, die Corona-App, das ist so schön. Die deutsche Variante der Tracing-App, Contact-Tracing-App, entwickelt von SAP die App und von der Telekom das Backend, ist im App-Store verfügbar. Mhm. Seit Dienstag, glaube ich.
Am besten zu finden, glaube ich, über Corona-Warn-App.
Genau, Corona-Warn-App. Ist auch nur im Doofe, finde ich, ist es nur im deutschen Teil des App Stores verfügbar. Also als Entwickler kannst du sagen, in welchem Land du das verfügbar machen möchtest. Das macht bei einigen Apps, ist es auch sicherlich sinnvoll. Und vor allen Dingen auch, wenn du halt Übersetzung mit anbietest, ist es auch nur sinnvoll, Übersetzungen anzubieten, für die du auch Support anbietest. Also ich habe zum Beispiel meine Apps nicht auf Chinesisch übersetzt, weil wenn ich dann eine E-Mail von einem Chinesen bekomme auf Chinesisch, kann ich die halt ihm nicht helfen. Ne? Deswegen gibt es ja halt nicht auf Chinesisch. Und meine App gibt es aber trotzdem im chinesischen App Store. Also jemand mit einem chinesischen App Store Account könnte sich die halt herunterladen. Ja. Das Problem dabei ist, dass wir halt in Europa nicht nur so verbunden sind mit Bewegungsfreiheit und sowas, dass man halt ohne Probleme mal in einem anderen Land für ein paar Jahre leben und arbeiten kann. Und auch natürlich durch Touristen, die halt von einem anderen Land herkommen, sich vielleicht gerne mal eine App installieren möchten, die nur in einem Land verfügbar ist. Ich hatte das Problem, als ich in Frankreich war, da habe ich ein Abo von einem Pay-TV-Sender übers Internet abgeschlossen, um halt Bundesliga zu gucken. Die App war aber nur im französischen App-Store. Ich hatte aber einen deutschen App-Store-Account und dann habe ich das Abo halt wieder gekündigt.
Doof, ja.
Ja, ich habe mir dann einen französischen App-Store-Account gemacht, aber das ist eine ganz schöne Hassle und vor allen Dingen, weil du halt auf einem iPhone oder iPad halt nur einen Account haben kannst und wenn du dann die Apps updaten willst, musst du wieder den Account wechseln und das ist halt nicht ordentlich. Ne? Also du willst eigentlich nur Apps aus einem App-Store haben und gerade bei so einer Gesundheits-App, die halt lokal auf ein Land beschränkt ist, dazu kommen wir gleich nochmal, warum, ist es halt sinnvoll, wenn jeder sich die runterladen kann. Also ich habe einen Kumpel, der kommt aus den USA, der lebt in Deutschland, der hat aber einen US-App-Store-Account. Der kann sich die App nicht runterladen ohne Probleme. Wäre ein französischer Kollege von mir, hat einen französischen App-Store-Account, kann sich die nicht runterladen. Und deswegen ist es halt ein bisschen kacke so. Warum diese Apps landesspezifisch sind, also warum Apple nicht gesagt hat, hier, komm, wir machen eine App, die für alle Länder klar ist, ist, dass natürlich die Länder, die Datenhoheit haben über wie sie den Risikofaktor einstellen wollen in der App. Auch wenn alle Länder ihre Kontakt, also wer hat wen getroffen, auf den einen Server hochladen würden und das würde an alle Telefone geschickt werden, wäre halt auch die Datenmenge zu groß. Also du musst das schon irgendwie klassifizieren und einschränken und dann ist das vielleicht länderspezifisch schon das Sinnvollste. Und wenn du halt im Grenzgebiet wohnst, musst du dir halt zwei Apps runterladen, also einmal, keine Ahnung, die belgische und die deutsche oder die niederländische und die deutsche oder so, ne? Mhm. Ja.
Aber das ist ja auch gar kein Problem, weil die Corona ist ja also wer als US-Bürger Corona kriegt, der kriegt natürlich die amerikanische Version von Corona und ein Franzose kriegt natürlich die französische Version. Nein, Viren machen nicht an Landesgrenzen halt.
Genau.
Weißt du denn, ob die miteinander reden,
als
die Apps, die
es dann jeweils
in den Stores gibt?
Bitte?
Weißt du, ob die Apps miteinander reden, die in den verschiedenen Landesstores sind?
Nein, die reden noch nicht miteinander. Es ist geplant, dass die in Zukunft, dass die Backends in Zukunft miteinander reden können. Dazu müssen die Apps aber noch eine zusätzliche Information an das Backend schicken, und zwar in welchem Land sie diese die Codes gesammelt haben. Also was die Apps machen, ist also, das Telefon sendet zufällige Codes aus und sammelt zufällige Codes von anderen Telefonen, die sie sieht, ein. Mhm. Das macht das Betriebssystem. Die App kann, und wenn in der App, die App selber weiß da nichts von. Die App kann die Codes nicht sehen, und die App kann auch nicht sehen, wie viele andere Codes eingesammelt wurden oder welche Codes ausgesendet wurden. Wenn ich jetzt infiziert bin mit Corona, kann ich mein Testergebnis in dieser App quasi hinterlegen, und damit werden dann kann die App sagen, übermittel mal bitte alle Codes, die du eingefangen hast, an diesen Server. Dann schickt die App das Ganze zum Beispiel an den Server vom Robert-Koch-Institut, also der von der Telekom gehostet wird. Mhm. Und dann sagt der Server zu allen, oder dann sagen die Telefone von allen anderen Bürgern oder allen anderen Leuten, die halt diese App haben, hey, lieber Robert-Koch-Server, gib mir mal bitte alle Codes von Leuten, oder gib mir mal alle Codes, die gesehen wurden von Leuten, die infiziert wurden. Also wenn ich die Codes, die ich eingesammelt habe, hochlade, dann sagt der, dann schickt er halt alle Codes, die ich eingesammelt habe, wieder an alle Telefone zurück, und dann kann die App sagen, hey, liebes Betriebssystem, hast du von diesen Codes irgendeinen gesehen? Und dann sagt das Betriebssystem, also das iPhone-Betriebssystem, sagt dann zurück, ja, ich habe davon 3 gesehen, und diese Wahrscheinlichkeit, dass du dich infiziert hast, ist vorhanden. Und dann kann die App eine Warnung ausgeben, und damit kannst du dann zu deinem Arzt gehen und sagen, hey, ich möchte gerne einen Test haben.
Ja, genau.
Und die App weiß also gar nicht, wie viele Leute man getroffen hat. Die App kann nur sagen, kann das Betriebssystem nur fragen, habe ich jemanden getroffen? Und dann sagt das Betriebssystem zurück, nein oder ja, aber halt nicht, wen man getroffen hat.
Ja.
Deswegen so eine, was halt auf Twitter gewitzelt wird, dass man so eine Highscore machen kann, wer am meisten getroffen hat, das geht halt nicht. Oder rein theoretisch müsste halt Apple und Google mitspielen, könnte man das bauen. Ne? Aber die App an sich, mit dem, was es zurzeit an Schnittstellen gibt, kann das nicht machen.
Ich fand ja die Idee tatsächlich ganz gut, da so eine Gamification einzubauen. So, am Anfang gibt es ein großes Schild, du bist seit x Tagen Corona-frei und hast in der Zwischenzeit niemanden getroffen.
Ja. Ja, das wär ganz lustig. So, deine Daten sind null.
Ja, und ja, vor allen Dingen aber auch so ein bestätigender Hinweis, leistest jetzt seit x Tagen etwas dafür, dass möglicherweise Fälle aufgedeckt werden.
Ja.
Das wäre gut gewesen, aber das ist ein bisschen zu verspielt für unsere bürokratische Welt.
Ja, und dazu müsste die App halt auch wieder mal wissen, wie viele Codes es gesehen hat, und das kann es halt nicht. Also gibt die API halt nicht her. Also
nee, aber die Tage kannst du einfach mitzählen.
Die Tage zählt es mit, aber es kann halt nicht mitzählen, wie viele Codes es in den Tagen gesehen hat. Es zählt halt die Tage mit, solange du die App angeschaltet hast. Das macht es.
Ja, aber
was du Shit, was du nicht
tut ja kein großes Schild auf die Startseite, du bist seit 33 Tagen Corona-frei, oder?
Nee. So. Naja, weil Corona-frei weißt du ja auch nicht. Das weißt du ja erst, wenn Tests tatsächlich passiert sind. Ich bin halt mal gespannt, wenn der erste Test dort eingetragen wurde und was dann passiert bei den Leuten. Also das wird man ja sicherlich irgendwie erfahren.
Ja.
Was man auch erfahren hat, ist, dass halt sehr viele Leute tatsächlich noch ein altes iPhone haben, iPhone 6, auf dem das Ganze nicht läuft. Ja. Bei Android kenne ich mich nicht so aus, aber ich weiß, dass bei Android dieses Update für das System über die Play Services kam, und die Play Services, die werden unabhängig vom Betriebssystem bei Android geupdatet. Also es könnte halt auch auf älteren Betriebssystemen noch ein Update gefahren werden. Aber es gibt halt auch nicht, es läuft auch, glaube ich, auch nicht irgendwie hundertprozentig auf allen Geräten. Also bei manchen Huawei-Geräten gibt's diese Play-Services wohl nicht, weil die USA dort irgendwelche Exportrestriktionen nach China hat. Mhm. Aber Android nicht mein Spezialgebiet. Bei iOS ist es hingegen ganz interessant, warum das auf dem iPhone 6 nicht läuft. Diese Schnittstelle, die brauchte Bluetooth 4.2 Low Energy, was das iPhone 6 hat seit einem Update, aber es kann das, rein technisch. Das iPhone 6 ist aber bei dem Update auf iOS 13 nicht mehr mitgekommen. Aus welchem Grund auch immer, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass die CPU vielleicht nicht schnell genug war für iOS 13 oder dass irgendwelche anderen Voraussetzungen für iOS 13 fehlten. Inzwischen sind wir irgendwie bei 13.5. Und mit 13.5 ist halt dieses Update für diese Bluetooth-Schnittstelle fürs Covid-19-Tracking, SARS-CoV-19-Tracking gekommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ach, Apple, du kannst doch einfach, wenn das iPhone 6 Bluetooth LE hat, dann könntet ihr das doch einfach eine neue Version von iOS 12 machen und da das einbauen und an die ganzen iPhone 6 verteilen und andere Geräte, die halt iOS 12 noch haben, und dann sind alle glücklich. Das rein theoretisch wäre das auch möglich, ne? Also die könnten halt einfach den Bluetooth-Teil in ein altes iOS 12 reinpatchen und das verteilen an die iPhone 6. Dann hast du das Problem, dass die Corona-Warn-App, die ja erst ab iOS 13.5 funktioniert, auch für iOS 12. keine Ahnung, 8, glaube ich, wäre es das dann, funktionieren könnte. Ja. Sie müsste also ihre Voraussetzung auf iOS 12.8 absenken. Und dann kommt jemand an, der noch iOS 13.1 hat und sagt, hey, ich möchte diese updaten, ich möchte diese App installieren. Aber der kann das gar nicht benutzen, weil iOS 13.0 bis iOS 13.4 das nicht unterstützen. Dann hättest du also so ein Split, also diese App wird unterstützt von iOS 12.8 und 13.5 aufwärts. Ja. Und das kann der App Store nicht abbilden.
Das scheint mir ein ziemlich arbiträrer Grund zu sein, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das eine Sache von zwei Entwicklertagen ist, irgendwie das zu ändern. Das kann nicht so schwer sein. Oder ich meine, im schlimmsten Fall baust du die App halt ein zweites Mal, nennst sie Corona-App iOS 12. Und die wird dann halt dafür freigegeben, so. Und läuft dann eben nur bis iOS 12, so. Das wäre, glaube ich, auch machbar. Vielleicht. Von daher, naja, jedenfalls gibt es das halt bislang nicht. Aber wer ein iPhone 6 hat, der hat sowieso, ehrlich gesagt, Pech gehabt. Das ist ein ganz schlechtes Gerät heutzutage.
Ja, aber das habe ich auch erst gedacht, weil das iPhone 6 ist halt schon 4,5 Jahre alt. Aber wir sind hier auch, glaube ich, in einer sehr privilegierten Situation, dass wir uns halt, wenn wir uns ein neues Gerät kaufen wollen, das halt einfach machen. Und es gibt viele Leute, die können das halt nicht. Und die haben halt vielleicht von irgendwelchen Freunden mal ein altes Telefon geschenkt bekommen oder haben halt sich vor 5 Jahren ein Telefon gekauft und hoffen jetzt, dass das noch lange hält. Also generell möchte man das, glaube ich, also man als Gesellschaft möchte man schon, dass diese App und bei vielen Leuten läuft. Also ich kann das gut verstehen, dass es doof ist, dass es unter iOS 12 und auf dem iPhone 6 nicht läuft.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber auf iOS 6 läuft, auf iOS 6 läuft sowieso nicht mehr viel. Auf dem iPhone 6 unter iOS 12, da läuft sowieso auch nicht viel von dem anderen modernen Kram, der möglicherweise hilfreich ist. Also von daher.
Ja, aber WhatsApp läuft, Facebook läuft, das reicht für viele schon.
Ja, aber was ist mit irgendwelchen Gesundheits-Apps, Techniker, Krankenkasse-App und so?
Können die Leute halt nicht benutzen.
Ja.
Ist halt so.
Es ist sowieso eine freiwillige Geschichte. Es gibt viel mehr Idioten, glaube ich, die das Ding gar nicht installieren wollen, weil sie einfach glauben, dass das irgendeinen Nachteil hat. Und es gibt halt keinen außer dem Platz und vielleicht ein bisschen Akkuverbrauch.
Ja, ich finde es jetzt aber schon interessant, dass so nach einer halben Woche schon irgendwie auf 10 Millionen Downloads ist, über Android und iOS, also aufgeteilt. Das fand ich schon ganz cool. Also, dass doch ein Achtel schon der Bevölkerung ungefähr
hat. Naja, sagen wir ein Sechzehntel der Bevölkerung mit je zwei Geräten.
Ja, weiß nicht.
Vielleicht nicht so eindeutig zu sagen. Nee. Aber ich glaube auch, dass die Verteilung über das Land hinweg relativ gut schon ist. Also, ne, dass die Chance tatsächlich jemanden zu treffen mit Corona, ich habe von noch keinem einzigen Fall gehört, aber ich glaube, es gibt schon eine.
Du hattest doch deine Kollegin.
Nein, nicht Corona an sich, sondern ein Fall, wo jemand tatsächlich über diese App erfahren hätte, dass es funktioniert hat, so.
Ja, das kann es ja auch noch nicht geben. Dazu ist die App noch nicht lang genug da. Also, die Leute müssten ja jetzt erstmal getestet werden, das dann in die App eintragen und dann würde das verteilt. Das dauert noch ein bisschen.
Ja. Aber ne, also wenn das passiert, dann ist es halt spannend und dann ist es auch plötzlich für alle Zweifler vielleicht sinnvoll einzusehen, dass es funktionieren kann.
Ja, genau. Aber ich glaube, das wird noch so einen Monat, zwei Wochen bis einen Monat dauern, bis man da die ersten Fälle hört.
Ja, genau.
Denke ich mal. Also eher länger als kürzer.
Ja.
Eher länger als kürzer. Ich habe mir ein Elektroauto gekauft.
Was ist da eher länger als kürzer? Die Lebensdauer nicht, die Fahrzeiten nicht, die
was? Lieferzeit.
Die Lieferzeit. Oh ja, das kann sein, ja. Was für ein Auto hast du dir bestellt?
Ich habe mir einen Hyundai Kona bestellt. Die Lieferzeit wäre tatsächlich nur 2 Wochen.
Nur wenn du willst.
Ich habe gesagt, ich will den erst im September haben.
Ja.
Weil ich halt gerade hier in Altona wohne und erstens hier keinen Stellplatz habe, zweitens hier den nicht laden kann und drittens in Altona halt auch kein Auto brauche.
Ja.
Aber wenn wir halt aufs Land ziehen, dann ist ein Auto sicherlich ab und zu sinnvoll. Ich hoffe, dass ich trotzdem noch viel mit dem Fahrrad machen kann. Also wir haben den Wagen geleased, weil das halt ein echt gutes Angebot gerade ist. Normalerweise hast du ja bei einem Leasing, du zahlst einen gewissen Betrag an, dann bezahlst du jeden Monat Geld dafür und dann musst du ihn irgendwann abgeben oder du musst halt nochmal eine Gebühr bezahlen, damit du den Wagen behalten darfst. Mhm. Und eigentlich ist das eine ganze Menge Geld, die du dann da reinsteckst, wenn du ihn behalten möchtest.
Ja.
Aber dadurch, dass es ein Elektroauto ist, bekomme ich vom Staat 6.000 Euro. Für die Erstanmeldung. Also wenn ich ein Elektroauto anmelde, bekomme ich 6.000 Euro.
Und das machst du, obwohl du den Wagen nur leasst?
Genau. Ich glaube, das gilt ab 18 Monate Leasing. Aber nagelt mich nicht drauf fest, kann auch anders sein. Auf jeden Fall, ich lease den für 3 Jahre und da kriege ich diese 6.000 Euro.
Mhm.
Und diese 6.000 Euro entsprechen genau der Anzahlung, die ich dir beim Händler mache.
Das heißt, du zahlst nur die monatliche Rate?
Genau, also ich bezahle erstmal diese 6.000 Euro bei Anzahlung beim Händler, beantrage dann, dass ich dieses Geld wieder bekomme und das soll so einen Monat ungefähr dauern, bis ich die 6.000 Euro zurückbekomme. Damit ist es quasi ein Nullsummspiel, ne?
Ja.
Und ich bezahle dann im Monat 150 Euro knapp und habe ein Elektroauto.
Ja.
Und ich finde das ganz gut, also ich bin ja noch in dem doofen Fall, dass ich halt noch mein Sabbatjahr zurückbezahlen muss. Und generell hätte ich halt gerne schon ein cooleres Auto als ein Hyundai Kona. Ne, nicht, der Hyundai Kona ist jetzt nicht verkehrt, aber eigentlich hätte ich gerne so ein Tesla. Ne? Ja. Aber ich kann jetzt halt keine großen Sprünge machen wegen des Sabbaticals. Und dann sind 150 Euro im Monat plus Versicherung und Strom. Also keine Ahnung, lass es 250 Euro im Monat sein. Ne? Und das ist, glaube ich, schon sehr hoch. Ist, glaube ich, schon ganz cool.
Ja, kann man machen. Ist auf jeden Fall günstiger als einen Wagen zu mieten.
Genau.
Für so lange.
Also ich kann halt auch, es gibt halt Langzeitmiete und ich könnte halt irgendwie für 300 Euro im Monat könnte ich mir einen Passat mieten. Mhm. Verbrenner. Muss ich halt Sprit bezahlen und die Umwelt verpesten. Habe ich halt keinen Bock drauf. Oder ich könnte für 500 Euro mir eine C-Klasse mieten.
Ja.
Habe ich halt auch kein, ist das gleiche, ne? Verbrenner und so. Und so ein Elektroauto macht halt viel Spaß zu fahren. Also ich bin halt schon Elektro-Smart und BMW i3 und sowas gefahren. Und ich bin bei Basti beim Hyundai Ioniq mitgefahren. Und es macht halt schon Spaß, ne? Die beschleunigen geil und sind super leise. Ich finde das halt sehr angenehm. Also tatsächlich wäre, also mein Traumauto wäre halt irgendwie ein Lamborghini ohne Verbrennermotor, ne? Also richtig Gas geben, cool schnittiges Ding und halt Elektro. Mhm. Oder Tesla Roadster oder sowas, ne? Aber so für den ersten Schritt, so ein Hyundai Kona ist, glaube ich, ganz cool.
Ja. Ja, sehr gut. Sag mal, weißt du, ob wir überhaupt noch live sind?
Nein, weiß ich nicht.
Kannst du mal die Website aufmachen? Bei mir steht nämlich seit Ewigkeiten 7 Zuhörer. Und ich weiß nicht, ob sich das aktualisiert.
Ja, bei mir steht ein Zuhörer.
Ah, dann hat es sich vielleicht nicht aktualisiert.
Macht nichts. Das ist jetzt auch egal, Arne.
Okay.
Du hast dir Sachen bestellt, ne?
Richtig, ich habe mir Sachen bestellt. Nämlich einen ganzen Stapel von Hardware für so einen Hackintosh. Mhm. Und da freue ich mich wie ein Schnitzel auf dieses Gerät, weil das nämlich besagtes MacBook Pro 16 Zoll, 15 Zoll von 2016 ersetzen wird. Und ja, das ist einfach eine tolle Sache. Ich habe durch Basti letztes Jahr gelernt, der hat sich im Juli oder so einen zusammengebastelt, dass es überhaupt geht, mit erträglichem Aufwand quasi sich einen Computer zusammenzustellen aus Hardware, die man einfach so kaufen kann und diesem Computer dann zu sagen, du bist ab jetzt ein Mac und dann da ein macOS Betriebssystem drauf zu installieren. Das darf man eigentlich nicht. Man darf Betriebssystem von Apple nur auf Apple Geräten installieren. Dennoch ist es eine reizvolle Sache und deswegen habe ich mir Hardware bestellt. Was weißt du denn über so Computerzusammenbau?
Habe ich schon gemacht.
Wie lange ist denn das so her? Weil bei mir ist es nämlich ungefähr 15, 20 Jahre her.
Ja, ungefähr so auch bei mir.
Okay, dann erkläre ich die einzelnen Teile einfach mal der Reihe nach. Ich habe mir bestellt ein Gehäuse. Das Gehäuse ist ein Be Quiet Pure Base 500 in Weiß mit Glasfenster schallgedämmt. Das heißt,
das Glasfenster hast du schon erzählt, weil du den Staub sehen möchtest, der da drin ist.
Genau, weil ich den Staub sehen möchte, der da drin ist. Das ist auch sehr praktisch, glaube ich. Abgesehen davon leuchtet bestimmt auch irgendwas und dann sieht es auch schick aus. So kann man mal machen. In Weiß habe ich das gekauft, weil ich es einfach hübscher finde. Man hätte das auch in Schwarz oder in Silbergrau kriegen können.
Willst du das denn irgendwo hinstellen, wo du es sehen kannst?
Ja, ich will das irgendwo hinstellen, wo, also wahrscheinlich werde ich es über meinen Schreibtisch stellen auf das Brett, was da an der Wand ist, weil da kein Staub reinkommt. Weil der Staub, der in sich im Raum lagert, der lagert sich halt unten. Und wenn ich das Gerät unten hinstelle, dann saugt das natürlich auch unten den Staub an, der da sich verteilt. Mhm. Und wenn ich das, also meine Logik ist, je höher ich das stelle, desto weniger Staub kommt da rein. Aber das steht noch nicht fest. Es steht sowieso nicht fest. Es ist zwar ein Standrechner, aber ich kann den ja bewegen, wenn es nötig ist. So, also das Gehäuse habe ich gewählt. Das ist relativ klein. Es ist relativ leise, weil es eben schallgedämmt ist. Und es ist an vielen Stellen erheblich anders als das Gehäuse, was ich zum letzten Mal benutzt habe und zum vorletzten Mal. Denn das letzte Gehäuse war so ein winziges Shuttle-Gehäuse. Und das vorletzte Gehäuse, das hatte zum Beispiel das Netzteil oben drin im Rechner. Und hier bei diesem und bei allen modernen Rechnern ist es unten drin. Das hat keine Laufwerk, also keine drehenden Scheibenlaufwerk-Trays mehr. Oder Base oder wie immer die heißen. Also keine Einschübe mehr. Das heißt, du kannst da kein CD-Laufwerk einbauen. Das macht heutzutage auch einfach niemand mehr. Ich habe auch in meinem letzten Rechner eins drin gehabt, was ich nie benutzt habe. Und ich habe das aus meinem MacBook Pro 2011 irgendwann ausgebaut, weil ich es einfach nicht brauchte. Und was das halt auch macht, ist, es hat relativ viele Möglichkeiten, um da SSDs oder Festplatten einzubauen. Und ich plane tatsächlich in diesen Rechner keine sich drehenden Festplatten einzubauen. Da sind schon genügend sich drehende Teile drin, nämlich die vielen, vielen Lüfter, die die Luft von vorne nach hinten und von vorne nach oben pusten sollen. Das ist jedenfalls mein Plan. Und dieses Gehäuse habe ich
genommen. Muss man sich da selber Gedanken drum machen? Oder ist das so von den Gehäuseherstellern vorgesehen, dass du auf der einen Seite den Einlass hast und auf der anderen Seite den Auslass?
Das ist so vorgesehen tatsächlich. Es gibt bis zu einem bestimmten Grad gilt die Regel, je mehr Lüfter, desto leiser die Lüfter, weil sie sich weniger drehen müssen, um die gleiche Menge an Luft bewegen zu müssen. So, das heißt, auch wenn du einen sehr großen Lüfter hast, dreht er sich natürlich weniger als so ein kleiner. Das heißt, für den, im Grunde gilt es für alle Lüfter, eben auch für die Gehäuselüfter. Ich habe zwei separate Gehäuselüfter noch dazu bestellt. Das heißt, ich habe dann vier. Das heißt, in dem ganzen Rechner sind vier Gehäuselüfter, ein Lüfter vom Netzteil, drei Lüfter von der Grafikkarte und zwei vom Prozessorkühler. Das ist eine ganze Menge Lüfter, die dann aber logischerweise alle viel Luft pusten und deswegen jedenfalls hoffentlich sehr leise sind. Und dieses Gehäuse habe ich gekauft, das ist von Be Quiet, das ist eine Firma, die sich auf vor allem auf Netzteile und so ausgelegt hat. Und die hat jetzt vor ein paar Jahren angefangen, Gehäuse zu machen. Und dieses hier ist einfach super günstig. Das kostet 75 Euro um den Daumen rum. Und deswegen, es ist halt relativ klein und es ist halt relativ günstig. Das waren meine Kriterien. In dieses Gehäuse tue ich rein ein Mainboard. Dieses Mainboard ist ein Gigabyte Z490 Vision D. Und das ist deswegen ganz cool, weil das nämlich eingebauten Thunderbolt hat. Gigabyte mochte ich schon als Firma früher sehr gerne. Und deswegen habe ich da gute Erfahrungen mit. Und das Thunderbolt ist quasi der USB-3-Stecker, der in jedem MacBook Pro verbaut ist seit 5 Jahren oder was. Das heißt, ich habe einige Geräte, die da dran stecken, zum Beispiel so USB-Verteiler und Adapter für Netzwerk und all solche Dinge. Und die kann ich dann einfach weiterverwenden. Und wenn ich mal irgendwann beispielsweise einen Thunderbolt Audio Interface haben will, dann kann ich das einfach anschließen. Motherboard, Mainboard ist immer eine bestimmte Art von Gerät, weil das natürlich mit dem Prozessor, der da drauf verbaut ist, zusammenspielen muss. Dieses Gerät hier, das Z490 Vision D, ist für Intel-Prozessoren. Für den Hackintosh ist es nämlich wichtig, dass man Hardware kauft, die eben speziell auf so einem Hackintosh auch läuft. Man kann das auch mit einem, also es gibt im Grunde zwei Arten von Prozessor herstellen. Es gibt zwei Arten von Prozessoren von zwei Herstellern. Das eine ist nämlich
AMD und Intel.
Genau, AMD und Intel.
Ich wollte ARM sagen. Mist. Ich wollte sagen ARM und Intel. Verdammt.
Schade. Ja, nee, es sind AMD tatsächlich und Intel. AMD macht die bekannten Ryzen-Prozessoren, die zwar eine ganze Ecke günstiger sind als die Intel-Pendants mit ähnlicher Leistung, aber die auf einem Hackintosh halt nur so leidlich funktionieren und zu vielen Problemen führen. Manche Programme kommen damit nicht klar, weil die unter macOS eben normalerweise nur Intel-Prozessoren kriegen, können die dann halt mit den AMD-Prozessoren nicht zurechtkommen. Und das ist im besten Fall läuft es ganz rund und im schlimmsten Fall hast du halt einen riesen Hassel oder es funktioniert überhaupt nicht. Und da hatte ich halt keine Lust zu. Und deswegen gehe ich da den einfacheren Weg und habe mir einen Intel Core i7 10700K Prozessor bestellt.
Okay.
Ohne Kühler. Weil man kann so einen Prozessor auch mit Kühler bestellen. Dann ist halt so ein sehr kleiner und sehr lauter Kühler dabei, der so leidlich funktioniert. Aber den wollte ich sowieso nicht haben. Und deswegen habe ich den ohne bestellt. Die K-Version des Prozessors besagt, dass es die Unlocked Version ist. Also man kann den auch übertakten, wenn nötig. Genau, das muss halt natürlich alles zusammenspielen mit der Lautstärke, die das gesamte Gerät, so von sich gibt. Und deswegen habe ich einen Prozessor-Kühler dazu bestellt. Und zwar den gleichen wie Basti auch, nämlich einen Alpenföhn Brocken 3. Das klingt total geil.
Warte. Ja, du willst, dass das Gerät leise ist, ne? Mhm. So ein Alpenföhn, das ist sicherlich voll laut.
Das ist ja kein Föhn, der die Alpen wegföhnt, sondern...
Sondern der so die Alpen runterkommt. Ja. Der Föhnwind.
Ja, wahrscheinlich schon. Der ist halt, das ist ein Towerkühler, ein sogenannter. Das heißt, es ist ein riesengroßer Kühlkörper, also ein Element, das besteht aus einer Kupferplatte. Die Kupferplatte liegt direkt auf dem Prozessor drauf. Und da sind sogenannte Heatpipes in dieser Kupferplatte drin. Nee, das stimmt nicht. Bei dem Alpenföhn sind nur die Heatpipes, die sind an einer Stelle flach geschliffen und liegen nebeneinander. Und deswegen liegen die dann direkt auf dem Prozessor drauf mit Kühlpaste dazwischen, damit es auf jeden Fall gut die Wärme überträgt. Und diese Heatpipes, die verteilen dann, da ist eine Flüssigkeit drin, die erhitzt sich, die fängt an zu kochen und dann wandert die nach oben in diesen Heatpipes und oben ist in diesem Fall halt da, wo die vielen, vielen Kühllamellen aus Alu sind. Und die verteilen dann die Wärme so ein bisschen auf sich und werden dann durch Luft gekühlt. Und diese Luft kommt von zwei Ventilatoren, nämlich einer vorne und einer hinten. Und die arbeiten beide in die gleiche Richtung, logischerweise, und pusten da die Luft durch. Und
Musst du diesen Alpenföhn auch auf der Lehseite im Gehäuse anbinden?
Auf der Wattseite?
Auf der windabgeweihten Seite.
Nee, warum?
Weil ein Föhnwind ist ja eigentlich der Wind, der sich auf der windabgewandten Seite vom Gebirge
bildet. Ich glaube, du nimmst das nicht ernst.
Ich finde diesen Namen halt einfach zu bekloppt.
Ja, ist er auch tatsächlich. Basti hat behauptet, er hätte sich den nur gekauft, weil er so heißt. Ich habe ihn gekauft tatsächlich, weil er relativ billig ist. Alternativen wären zum Beispiel von Noctua gewesen, der NHD15.
Hurricane.
Das wäre tatsächlich eine gute Alternative gewesen. Der hätte sich allerdings auch schneller gedreht, nämlich bis 1500 Umdrehungen pro Minute. Dieser Alpenföhn dreht sich nur bis 1000 Umdrehungen pro Minute und ist deswegen per se leiser. Der hat natürlich nicht die Kühlleistung wie so ein Noctua NHD15, aber ich meine, wenn der Lüfter sich schneller dreht, dann kriegt er halt mehr Wind produziert. Ja. Und das ist nicht unerheblich. Der Noctua kriegt nämlich 140 Kubikmeter pro Sekunde oder so. Und der Kubikmillimeter pro Minute, ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist.
Du hast dich da sehr reingenördelt, kann das sein?
Ja, das habe ich tatsächlich. Und der Alpenföhn kann halt nur 100 der gleichen Einheit. Also das ist schon eine Steigerung von 40% ungefähr. Aber die Lautstärke ist halt ein wichtiger Faktor für mein Setup, weil das Ding eben genau in dem Raum ist, wo ich auch meine Podcast-Aufnahmen mache und meine sämtlichen anderen Dinge, Streaming und so ein Zeug. Und deswegen ist da die günstigere Variante, die dann auch noch leiser ist, natürlich einfach zu bevorzugen. Und das habe ich gemacht. Genau, so viel zum Prozessorkühler. Der wird übrigens auf krasse Weise mit dem Mainboard verschraubt. Das heißt, es gibt ein Gegenstück auf der anderen Seite des Mainboards. Das war zu meiner Zeit früher ganz anders. Da waren diese Dinge aber auch keine 1,3 Kilo schwer, so wie dieser jetzt. Das ist halt auch ein richtig großer Klotz. Den stellst du auf deinen Schreibtisch und dann hat er, könntest du problemfrei irgendwie 4 Spielcontroller reinstecken in dieses Ding, wenn es ein Kasten wäre.
Okay.
Ähnlich groß und bombastisch ist die Grafikkarte. Da habe ich mir bestellt eine der aktuelleren, der aktuellsten Chip, den man mit einem macOS fahren kann. Das ist nämlich ein Radeon RX 5700 XT Chip und der ist in einer Karte verbaut von Sapphire und die heißt Sapphire Nitro Plus. Und die soll nämlich sehr leise sein bei gleichzeitig guter Leistung. Und das ist natürlich wichtig. Die ist tatsächlich auch schon angekommen.
Hast du schon ausgepackt?
Ja, ich habe sie noch nicht aus ihrer statisch geladenen Anti-Haftfolie ausgepackt, aber zumindest soweit schon mal. Und das ist ein massives Gerät. Also es hat eine Länge von, weiß ich nicht, 30 Zentimetern oder so, eine Dicke von 4 und eine Höhe von 8. Also ein wahnsinnig krasses Viech, und davon ist eben ein großer Teil auch Lüfter. Und das heißt, auch dieses Ding hat quasi so Heatpipes und Kühlkörperlamellen und drei Ventilatoren vorne.
Hast du mal über Flüssigkühlung nachgedacht?
Habe ich gemacht, hat aber auch Nachteile und wenig Vorteile. Zum einen funktionieren diese Towerkühler tatsächlich besser. Also Flüssigkühlung ist halt vor allem interessant für den Prozessor. Du kannst dir so eine custom-made Flüssigkühlung, das wäre auch viel, viel mehr Aufwand gewesen, ehrlich gesagt, kannst du dir auch auf jeden einzelnen Chip deines Computers setzen. Aber das wäre halt ein erheblicher Aufwand gewesen. Und Flüssigkühlung hat auch den großen Vorteil, dass Wasser nicht so, dass Wasser halt eine Pumpe braucht, um zu funktionieren. Und diese Heatpipes, die funktionieren quasi durch die Hitze, die sie kriegen. Also über 100 Grad funktioniert es dann halt irgendwann nicht mehr, weil die dann nicht mehr fest werden und nicht wieder zurückfließen. Aber unterhalb geht es noch einigermaßen gut. Und bei diesen Wasserkühlungen ist es halt so, wenn die Pumpe ausfällt, dann dauert das 3 Sekunden, dann sind alle deine Chips durchgebrannt, weil das Wasser dann nicht mehr fließt, die sofort zu heiß wird und dann ist halt Feierabend. Und das ist ein doofer Fall, abgesehen davon sind die tatsächlich auch gar nicht mal leiser. Und das war halt auch mein Hauptkriterium für diese ganze Lüfterbagagerie, die ich jetzt eingebaut habe. Weil leise ist halt das Wichtige.
Okay. Nochmal zurück zum CPU-Kühler. Ja. Was für eine Wärmeleitpaste nimmst du?
Da ist eine tatsächlich bei und die werde ich benutzen. Ich habe ansonsten hier so 10 Jahre alte silbergefärbte Wärmeleitpaste. 10 Jahre. So, die habe ich halt in so einer Tube gekauft irgendwann vor Jahren mal. Die habe ich halt noch rumliegen, aber wie gesagt, bei dem alten Föhn ist halt eine Brei. Es ist halt auch Brei. Brei. So.
Brei, okay.
Ja.
Gut.
Ich habe gerade eine Frage gekriegt von Felix, nämlich, ob ich OpenCore oder Clever benutze. Das sind zwei.
Wollen wir das nach der Hardware besprechen?
Können wir gerne machen, ja.
Dann haben wir den Hardware-Kram durch, bevor wir hin und her springen.
Genau, es kommt auch nicht mehr so viel Spannendes. Also, ich habe mir noch eine NVMe SSD gekauft. Das ist keine SATA-Kiste mehr wie früher und die gibt's ja inzwischen auch in relativ klein, sondern es ist so ein Steckplatz-Ding, so eine Platine einfach, die du mit so ein paar Pins auf dein Motherboard direkt schraubst. Und dadurch ist die einfach ungefähr, ja, so 7-mal, 8-mal schneller als so eine SATA-SSD. Das heißt, so eine Festplatte, wie ich sie in meinem 2011er Notebook mitbekommen hatte, die hat halt so ungefähr 80 MB Übertragung pro Sekunde oder so gehabt. Dann kamen irgendwann die SSDs, die einfachen hatten dann so 200 MB pro Sekunde Übertragung. Und die schnelleren gehen inzwischen bis 560 MB pro Sekunde. Und die NVMe SSDs, die ich jetzt bestellt habe, das ist eine Western Digital Black SN750, 1 Terabyte SSD. Und die geht bis 3700 MB pro Sekunde. Das heißt, sie ist tatsächlich erheblich schneller einfach als so eine SATA SSD, weil die direkt auf dem Board ist und da keine Kabel zwischen sind und der ganze Anschluss halt ein anderer ist. Und das macht sich bestimmt bemerkbar. Dann habe ich bestellt RAM natürlich. Das ist das erste, was man einbauen sollte. Das zweite vielleicht nach dem Prozessor. Das ist ein G-Skill RIP Jaws 5 Schwarz DIMM Kit 32 GB mit DDR4 Speicher, der 3200 Hertz hat. Mir wurde gesagt, also in einem Hackintosh, im Hackintosh-forum.de, da sagen Leute, und denen vertraue ich, was das angeht, dass ein Mac quasi nicht mit RAM klarkommt, der mehr als 3000 Hertz fährt. Das heißt, es lohnt sich nicht, einen mit 3600 Hertz zu kaufen beispielsweise, weil macOS da sowieso nicht mit klarkommt. Auch der neueste Mac Pro, der hat halt eine RAM-Taktfrequenz von knapp unter 3000 Hertz. Also irgendwie 2993 oder irgendwie so. Keine Ahnung, warum das ein Komma-Wert ist. Deswegen habe ich halt diesen genommen. Du hattest gesagt, ein Mac braucht immer viel Speicher, deswegen habe ich 32 GB genommen. Wobei so eine Spielekiste, wer sich jetzt irgendwie ein Spiele-PC kauft, der kommt wahrscheinlich auch locker mit 16 GB aus, weil so ein einzelnes Spiel einfach nicht so viel braucht.
aber ein Mac braucht halt schon viel. Und wenn ich da mehrere Programme laufen lassen will, was ja immer quasi das ist, was ich tue, ne, ich, ne, du weißt ja, wie meine Podcasts ablaufen. Ich habe halt ein Video-Tool, ich habe ein Audioaufnahmetool, ich habe ein Audioübertragungstool, ich habe ein paar Webseiten offen. Mehr RAM ist da mehr besser.
Mehr RAM ist immer mehr besser, ja.
Und mit diesen 32 Gigabyte, die kommen in zwei Speichersticks, die funktionieren tatsächlich noch sehr ähnlich wie vor 15, 20 Jahren auch. Die sehen nur inzwischen ein bisschen fancier aus. Die steckst du halt einfach senkrecht in dein Board rein. Und die haben belegen halt zwei von den vier Slots, die ich auf diesem Board habe. Das heißt, ich kann auch irgendwann noch mehr nachrüsten, wenn ich will.
Also sehr vernünftig, weil das hat man ja häufig das Problem, also vor allem so bei Notebooks, da machst du halt die Speicherslots voll, weil du willst halt keinen Raum oder du hast halt wahrscheinlich auch nur irgendwie zwei. Und wenn du halt aufstocken möchtest, musst halt alles rausschmeißen und ist dann meist auch nicht kein großer Wiederverkaufswert. Und dann hast du halt alte Speichersticks rumliegen. Und das ist halt besser, wenn du was frei hast zum Aufstocken.
Genau. Ich werde erstmal gucken, wie weit ich mit diesen 32 Gigabyte komme. Und wenn ich merke, dass es tatsächlich nicht ausreicht, dann überlege ich mir knallhart, ob ich nochmal einfach die, was kosten die jetzt, 140 Euro oder so für diese 32 Gigabyte ausgebe oder ob ich dann nicht einfach noch ein bisschen länger warte und mir gleich 64 kaufe, weil dann habe ich auf jeden Fall genug für die nächsten 10 Jahre. Weil das ist nämlich der Plan, dass ich diesen Rechner einfach 10 Jahre behalte. Das wäre jedenfalls großartig mit fast allen Teilen, die drin sind. Wenn irgendwas kaputt ist, so okay, meinetwegen, dann tausche ich das halt aus. Was ja bei einem Hackintosh geht. Schön ist es. Aber es wäre auch toll, wenn es einfach nicht ist. Mhm. Und dann habe ich noch bestellt, weil nämlich das Board, das hat zwar ganz viel Kram schon on board, wie gesagt, Thunderbolt ist da nur ein Feature. Es hat natürlich auch Audio und es hat auch eine eingebaute Grafikkarte, die unter macOS bislang nicht funktioniert. So eine Onboard-Grafikkarte eben. Und es hat auch tatsächlich Funk-Chips, aber auch die funktionieren unter macOS nicht und die brauche ich natürlich. Also für zum Beispiel für Entsperren des Rechners mit meiner Apple Watch oder für AirDrop oder für Wi-Fi. Und deswegen habe ich mir eine Karte bestellt aus China, weil sie da die Hälfte nur gekostet hat, mit 44 Euro ungefähr. Eine Fenwi T919. Das ist eine PCIe-Karte. Also eine von den typischen Karten, die man in seinen Mac reinsteckt, wie auch die Grafikkarte auch. Nur viel kleiner und da ist eben dieser Chip drauf. Und diese Karte kommt mit vier Antennen. Die schraubst du halt hinten alle dran und dann funkt die quasi mit vier Antennen hinten aus deinem Mac raus, aus deinem Hackintosh.
Mhm.
Dann habe ich mir noch bestellt zwei Gehäuselüfter Silent Wings 3, weil die einfach mehr Luft transportieren und das Gerät leiser machen. Silent Wings von Be Quiet sind wohl die leisesten Lüfter, die man so haben kann. Und dann habe ich mir noch bestellt, und das ist auch tatsächlich schon da, ein Netzteil. Und bei Netzteilen, also ich weiß nicht, wie, ob du da noch Werte im Kopf hast, was so ein Netzteil an Daten so hat. Ich habe nämlich damals so Netzteile gehabt, die haben so 200 Watt, 250 Watt vielleicht. Dieses Netzteil ist eines der niedriger wattigen mit 750 Watt. Das ist natürlich Wahnsinn. Also das heißt, ich habe das ausgerechnet, was mein System braucht. Das sind so knapp 400 ungefähr in Volllast. Das heißt, wenn ich das Gerät komplett ausfahre, dann habe ich genau 400 Watt an Verbrauch. Das passiert natürlich nur dann, wenn ich da, was weiß ich, irgendein Spiel in maximalen Auflösungen fahre oder so. Normalerweise ist es erheblich weniger. Diese Netzteile habe ich gelernt, die, wenn da 750 Watt draufsteht, dann verballert die nicht, egal was kommt, 750 Watt, sondern natürlich nur so viel, wie sie auch weitergeben müssen an die Geräte. Und da gibt's verschiedene Effizienzstufen. Das fängt an bei Bronze über Silber, Gold, Platinum und Titanium. Und diese Stufen, die hängen jeweils davon ab, bei welcher prozentualen Benutzung, nämlich 20, 50 und 100% Benutzung dieses Netzteils, die wie viel Effizienz haben. Und da ist halt Platinum das zweitbeste. Ich habe jetzt das Be Quiet Straight Power 11 Platinum 750 Watt Netzteil gekauft. Und das hat eine Effizienz bei 50%, was ja ungefähr das ist, was ich benutzen will, von 92%. Und das ist ein sehr, sehr guter Wert. Das heißt, über die Jahre hinweg spare ich mit diesem Ding einfach auch Geld, weil es effizienter arbeitet und weniger Strom verschwendet, sag ich mal. Abgesehen davon ist es eben von Be Quiet und da läuft halt auch so ein Silent Wings Lüfter drin und der ist halt sehr leise.
Ich weiß, man kann es nicht hundertprozentig oder man kann es nicht vergleichen, weil das wird jetzt ein High-Power-Desktop-PC, den du dir baust. Mhm. Ich habe hier einen 13-Zoll-Laptop stehen. Aber mein Netzteil hat 61 Watt. Das ist eine 10er-Potenz weniger.
Ja, richtig.
Das ist ein großer Unterschied.
Ist es, richtig.
Okay.
Ich weiß tatsächlich nicht, was die ganze Hardware, die ich jetzt verbaue, tatsächlich an Energie verbraucht, wenn sie im Normalmodus läuft. Ich glaube, dass das irgendwas knapp unter 100 Watt sind.
Okay, das klingt ein bisschen vernünftiger.
Ja,
in der Tat. Aber man darf natürlich auch nicht bedenken, früher hat man mit 100 Watt den Keller beleuchtet.
Ja, na? Stimmt. Ja, in der Tat. Abgesehen davon ersetze ich dann natürlich auch Geräte mit. Das heißt, ich brauche dann halt mein 2011er MacBook Pro als Server, brauche ich dann auch nicht mehr, wenn ich einen Rechner habe, der sowieso die ganze Zeit rumsteht. Mhm. Oh, das ist auch was Schönes. Dieses Netzteil und viele andere von diesen Lüftern, die gehen nur dann an, wenn sie gebraucht werden. Das heißt, die verbrauchen nicht einfach Strom, weil sie es können, sondern die haben auch so einen semi-passiven Modus. Also dieses Netzteil beispielsweise, das braucht nur, wenn es über 65 Grad Wärme geht oder so. Ich bin da tatsächlich nicht sehr firm, was die Werte angeht. Nur dann geht überhaupt der Lüfter an. Und vorher fährt er einfach nicht, weil dann heizt sich das halt auf und es bleibt dann einfach ruhig so. Also das finde ich auch ganz nett. Also das ist natürlich für die Lautstärke ist es praktisch und es ist aber auch für den Stromverbrauch ist es praktisch.
Ja. So, jetzt kommen wir zur Frage zurück.
Irgendwas wollte ich noch Cleveres sagen zu diesem Ding. Ich habe es vergessen. Ich sage ich sonst später.
Clever oder Open Core? Das klingt für mich so ein bisschen wie, ich habe keine Ahnung.
Genau. Felix, schönen Dank für die Frage. Open Core oder Clever? Da ich ein Mac OS fahren werde, nämlich Catalina, ja.
Was ist denn das erstmal? Open Core und Clever. Ich habe keine Ahnung.
Okay. Weißt du, was ein BIOS ist?
Ja, das ist das, also wenn ein Rechner noch kein Betriebssystem hat, oder das ist das, was als erstes gestartet wird und was dann Betriebssystem startet.
Genau, das quasi. Gibt's.
Wenn kein Betriebssystem da ist, dann muss man dem halt sagen, wo das Betriebssystem zu finden ist.
Genau, so ungefähr. Und das gibt's quasi seit 2010 nicht mehr, sondern wurde ersetzt von einem sogenannten EFI. Ja. Und das haben Macs, glaube ich, damals als erstes gehabt. Und das hatte jedenfalls mein PowerBook auch schon, glaube ich. Vielleicht auch erst das MacBook 2008, ja. Das auf jeden Fall. Und in diesem EFI steht halt drin, was das für ein Rechner ist. Und da gibt es verschiedene Herangehensweise, dieses EFI quasi dazu zu bringen, zu sagen, was das für ein Rechner ist. Und da gibt's zwei Varianten. Also, die ältere ist eben Clever, also das Kleeblatt. Damit wurde früher Hackintoshes gesagt, was für einen Mac sie imitieren sollen im Grunde. Und die modernere Variante davon ist eben Open Core. Und Open Core heißt es deswegen, weil das eben auch mit der Ryzen AMD Geschichten klarkommt. Eben nur in bestimmten Momenten dann nicht. Und dann ist es halt doof.
Okay.
Und deswegen nehme ich halt Open Core, weil das einfach das modernere ist. Und weil das Betriebssystem, was ich da drauf installiere, nämlich die latest Version von macOS, also Catalina 15.5.
Mm.
Punkt 5 oder so, also sind viele Fünfen in dieser Zahl. Das brauche ich tatsächlich auch. Also Catalina muss ich haben, weil der Grafikchip, der RX 5700, der wird von Mojave nicht unterstützt. Der funktioniert erst ab Catalina. Und der Prozessor, der 10700K, den ich habe, der funktioniert tatsächlich erst ab der letzten Version von Catalina.
Okay.
mit der neuesten Version von Catalina und diesem Prozessor funktioniert eben die Onboard-Grafik nicht mehr, aber das ist mir egal, weil ich, wie gesagt, eine Grafikkarte dazu einfach habe. Also ich gehe auf OpenCore. Und zwar OpenCore 0.5.9, wenn du es genau wissen willst. Oder 0.59, irgendwie so. Das ist jedenfalls die aktuellste Version. Da gibt es ein Video von einem Typen
namens... The latest and greatest.
Genau. Da gibt es ein Video von einem Typen namens Technolli. Also den ganzen Prozessor, den gibt es erst seit einem guten Monat. Und Systeme mit dieser Hardware, die als Hackintosh laufen, gibt es halt seit 2 Wochen ungefähr. Es ist also super bleeding edge. Aber ich will ja auch, dass es lange hält. Deswegen halt lange. So. Also deswegen das neueste Zeug und nicht irgendwie das, was schon ewig existiert. Also das Motherboard zum Beispiel, das hat einfach der Prozessor, der hat einen anderen Sockel. Also die Verbindung zwischen dem Mainboard und dem Prozessor, die heißt Sockel und das ist jetzt der Typ 1200, keine Ahnung was. Und das ist halt ein neuer Sockel. Anders als die 3 Intel-Prozessor-Generationen davor. Und deswegen lohnt es sich, auf diesen umzusteigen, weil dieses Board, so wie es jetzt ist, vielleicht auch die nächsten 1-2 Generationen von Intel-Prozessoren unterstützt. Das heißt, wenn ich irgendwann mir überlege, in 10 Jahren, okay, der Rechner ist jetzt schon ein bisschen old, aber ich könnte nochmal einen neuen Prozessor draufkleben, dann bin ich halt nicht bei dieser Generation gefangen, weil das einfach die letzte unterstützte ist, sondern ich kann dann halt noch 1-2 weitergehen. Das ist jedenfalls mein Geheimplan.
Okay, du hast aber noch nicht alle Teile jetzt bekommen, richtig?
Richtig, ich habe jetzt ein paar Teile schon bekommen und ich kriege aber noch ein großes Paket nächste Woche, wo ein Großteil des Restes drin ist. Und wie gesagt, diese Funkkarte, die kommt halt aus China oder so und das dauert
eben. Andere Frage. Ja. Gehäuse ist noch nicht da.
Soll morgen kommen.
Mainboard ist
da. Soll gestern gekommen sein.
Okay, also theoretisch könntest du... wenn das Gehäuse da ist, morgen, könntest du schon mal Mainboard einbauen, Netzteil einbauen, Grafikkarte einbauen. CPU ist noch nicht da?
Das ist noch nicht da.
CPU ist noch nicht da. Okay, da braucht man wahrscheinlich, sollte man wahrscheinlich erst die CPU aufs Mainboard packen, bevor man es ins Gehäuse packt.
Ja, genau.
Okay.
Das heißt, ich werde warten auf jeden Fall, bis alles da ist. Im Idealfall ist das kommenden Samstag der Fall. Und ich überlege, einen Livestream dann zu machen, wie ich das Ding zusammenbastel. zu meinen interessiert es Leute, zu okay, dann kriege ich das, dann vielleicht auch von meinen Schauern spannende Tipps, was ich falsch mache. So, oh, da hättest du mal jetzt den Schraubendreher mal nicht auf den laufenden Prozessor fallen lassen sollen. So solche Dinge.
Ja, und immer schön statisch entladen, bevor du irgendwas anfasst.
Genau, das funktioniert sehr gut übrigens mit dem Netzteil. Du nimmst einfach als allererstes das Netzteil aus der Verpackung, steckst es an den Strom und machst es an. Und dann kannst du da alle Nasen dran pappen.
Muss nur an die richtigen Stellen pappen. Was mir aufgefallen ist, tatsächlich, du hast heute ein Foto getwittert von dem Netzteil, glaube ich, oder
gestern. Ja.
Keine Ahnung. Im Gegensatz zu den Netzteilen, die ich kenne, als ich noch einen Rechner zusammengebaut habe, das war zu Pentium 4 Zeiten. Also es ist sehr lange her. Da hatte das Netzteil hinten die Kabel fest eingebaut.
Ja.
Dein Netzteil jetzt hat Stecker.
Richtig, das hat kein...
Das ist ja deutlich besser.
Ja, es gibt inzwischen im Grunde nur noch 2 Arten von Netzteilen, nämlich teilmodulare und vollmodulare. Das heißt, es ist nicht mehr so wie früher, dass du einfach so eine Kabelpeitsche hinten aus deinem Netzteil rausgucken hast, die du dann möglichst geschickt auf dein Board und deinen ganzen Diskettenlaufwerken verteilst, sondern du steckst halt nur noch die Kabel an, die du brauchst. Die teilmodularen Netzteile, die haben auf jeden Fall das Kabel, was zum Mainboard geht, fest. Was schon sehr praktisch ist. Beim Einbau ist es aber dann auch praktisch, wenn du dieses komplett modular hast. Das heißt auch das Teil, was dann das Kabel, was zum Mainboard geht, kannst du dann abstecken. Weil das den großen Vorteil hat, dass du den ganzen Kram einbauen kannst und das Netzteil als allerletztes von hinten reinschieben. Ja. Und nicht das Netzteil reinschieben und dann mit dem Kabel und den ganzen Steckern durch den ganzen Rechner musst, so, weil das wird natürlich enger, je mehr Kram da drin ist. Genau. Außerdem auch anders als bei den Netzteilen früher, da kam halt diese Kabelpeitsche früher raus mit bunten Kabeln. Inzwischen sind die alle schwarz. Und diese Kabelpeitsche war direkt neben dem Lüfter. Der Lüfter war nämlich immer am hinteren Teil des Netzteils und nicht wie jetzt an der größten Seite, damit er am größten ist und möglichst viel Luft pumpen kann. Also das ist auf jeden Fall auch eine Neuerung. Das heißt, der Lüfter geht jetzt auch nach unten. Das heißt, er saugt von unten aus, also durch den Fußboden des Rechners quasi, da sind extra Luftlöcher, saugt er die Luft in das Netzteil und verteilt sie dann im Rechner, wo sie dann von anderen Lüftern wieder rausgesaugt wird. Also das, die Rechner- und Lufttechnik, die hat sich sowas von krass verbessert in den letzten 20 Jahren, da bin ich echt beeindruckt. Und auch was die, ich sag mal, Schönheit von Geräten angeht. Inzwischen gibt's fast alle Teile in der Farbe, die du haben willst. Gehäuse in weiß, kein Problem. CPU-Kühler in weiß, kein Problem. Kabel alle in schwarz, auch kein Problem. Und fast alle Elemente, die du in diesen Rechner einbaust,
die gibt es mit bunten, blinkenden LEDs.
Ich habe bewusst versucht, darauf zu verzichten. Das heißt, ich habe, wenn es die Option gab, immer die ohne LEDs genommen. Meistens sind es mit in LEDs auch die teureren Varianten. Von daher ist es mir leicht gefallen, das nicht zu nehmen. Aber ich wette, dass es bei mir im Rechner auch mindestens 10 verschiedene Dinge gibt, die bunt blinken können. Wie zum Beispiel die Grafikkarte, die kann auf jeden Fall bunt blinken. Das Mainboard kann bunt blinken. Der RAM blinkt, glaube ich, auch. Vielleicht war es das auch. Und ich brauche das nicht, aber es sieht bestimmt auch witzig aus, wenn es das tut.
Ich plane mir ja wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr einen Rechner zu bauen.
Zu bauen? Aha, du bist auch auf den Hackintosh-Sprung am Zug am Aufspringen.
Nein. Es wird eher so ein DOS 6.2 Rechner oder sowas werden.
Windows 3.11 soll der heiße Scheiß sein, da ist Netzwerk mit drin.
Nee, ich hatte echt mal Bock wieder auf so einen alten DOS-Rechner.
Die sind vielleicht so, mach ich das. So ineffizient.
Ist mir scheißegal.
Ich konnte mein Pentium 100...
Oder vielleicht irgendwas, wo wenigstens Windows 95 drauf läuft oder sowas. Aber so, um die alten Spiele auf dem Röhrenmonitor zu zocken, wie man das halt früher gemacht hat. Da hätte ich ja echt mal Bock drauf. Also ich werde mir wahrscheinlich keinen bauen, sondern irgendwo einen umsonst oder billig vom Sperrmüll holen oder so. Keine Ahnung. Aber ich hätte echt mal Bock auf so einen alten Rechner. Ja. Wenn noch jemand so einen alten Rechner rumliegen hat.
Wartet noch ein paar Monate und dann fragt ihr Holger, ob er den haben will.
Genau.
Weil momentan hat er keinen Platz dafür.
Genau, ab Oktober habe ich Platz.
Ja. Kannst du dir dein ganzes Haus vollstellen mit bunten Rechnern, mit alten Rechnern.
Ja. Ich hätte auch Bock auf so einen X-Surf. Egal.
Hackintosh-Abschluss natürlich, die ganze Softwareinstallation, die kommt erst nach dem Zusammenbau. Das heißt, ich werde jetzt also vorbereiten, was ich vorbereiten kann. Also mir zum Beispiel schon mal dieses Open-Core-EFI-Gebastel angucken und den Boot-Stick mit dem Betriebssystem drauf für Catalina und so.
Wollte ich gerade sagen, ich habe gehört, man braucht sehr viele USB-Sticks.
Genau, man braucht quasi, weil das so ein heikles System ist, was einfach nicht mehr läuft, sobald es ein Betriebssystem abgibt, was die falschen Dinge ausschaltet, dann fährt dein Rechner einfach nicht mehr hoch zum Beispiel. Und das ist halt der Moment, wo du auf jeden Fall einen USB-Stick haben willst, wo ein auf jeden Fall funktionierendes System drauf ist. Und wenn das System nur das EFI ist, womit du quasi in deinen Grundrechner reinkommst und dann das Betriebssystem neu zu installieren. Also das ist so die schlimmste Variante. Mein Plan ist es, mindestens ein Backup zu haben. Also ein Time Machine Backup und ein echtes Klon Backup. Das ist jedenfalls mein Ziel für diesen Rechner, weil ich da einfach null Bock drauf habe. Ne? Das heißt, ich könnte dann theoretisch auch mal ein Backup fahren, wenn ich mal Lust habe, das hinterher notfalls wieder herzustellen. Und ansonsten warte ich einfach ein paar Tage, gucke in das Hackintosh-Forum, ob da jemand das schon mal gemacht hat und ihm irgendwas kaputt gebrochen ist, was offensichtlich alle Nase lang passiert. Das bedeutet auch, liebe Angela, ich weiß, du hörst diesen Podcast, dass ich einer von dir werde, also einer von euch, die ihr quasi keine Updates macht, wenn die dran sind. Genau. Und ansonsten ist es bei so einem Hackintosh super wichtig, bei der Installation von Catalina oder dem Betriebssystem, was immer ihr dann fahrt, nicht sofort euch mit eurer Apple-ID anzumelden, weil der Rechner nämlich keine Seriennummer hat. Die müsst ihr quasi erst generieren, da gibt's ein Tool für. Und wenn Apple sieht, diese Apple-ID hat sich angemeldet von einem Rechner ohne Seriennummer, dann wirst du sofort gesperrt. Und dann ist Feierabend mit Apple-ID, jedenfalls von der Apple-ID aus.
Das hört sich alles ein bisschen an, so wie Windows Key Generator.
Ja, Windows kommt da dann auch irgendwann drauf. Also wenn das Betriebssystem macOS vernünftig läuft auf dem Rechner, dann ist es natürlich auch einfach, da ein zweites Betriebssystem drauf zu tun. Da musst du nicht wie andersrum, also wenn du ein Mac hast und dann Windows drauf tun willst, dann musst du ja dieses, wie heißt das noch? Bootcamp haben, um da dann auf deiner Mac-Hardware irgendwie Windows zum Laufen zu kriegen und dann funktionieren die ganzen Treiber nicht und so. Andersrum ist es überhaupt kein Thema. Baust einfach eine andere Festplatte ein. Eine SSD. Ich habe hier tatsächlich noch eine andere SATA-SSD rumliegen. Die ist ungefähr 7% so schnell wie die neue, die ich jetzt gekauft habe, aber immerhin noch eine SSD. Und da installiere ich dann Windows drauf. Die hat, was weiß ich, 120 GB oder so. Und dann kann ich da ein Spiel installieren, das spielen und dann wieder runterschmeißen.
Ich werde jetzt eine religiöse Frage stellen, Arne.
Ja.
Warum installierst du nicht einfach Windows? Also ich selber finde ja auch macOS deutlich besser als Windows. Aber wenn man sich schon die Mühe macht, einen Rechner selber zu bauen, dann kann man doch auch gleich einfach Windows installieren und nur benutzen, oder? Windows ist ja jetzt auch nicht so schlimm.
Ich will mich nicht umgewöhnen. Ich finde sehr viele Features von macOS extrem praktisch. Ich habe mich sehr daran gewöhnt, was Fotos macht, zum Beispiel so schlecht es ist, was die Apps alle angeht. Ich habe natürlich auch einen Großteil meiner gekauften Apps, so ich sie denn habe, auf macOS. Ne, Reaper zum Beispiel ist halt eine Mac-App. So, da gibt's bestimmt noch eine Windows-Version von, aber in vielen Fällen will ich einfach kein Windows.
So wie Reaper aussieht, gibt's davon. Ist es eigentlich doch nur wirklich eine Windows-App?
Eigentlich ist das eine Toaster-App.
Ja.
Tatsächlich mag ich Mac vom Betriebssystem her erheblich lieber als Windows und es ist natürlich auch praktisch, wenn ich irgendwas entwickeln will, weil macOS eben ein Unix-System ist und Windows nicht. Und ich könnte dann natürlich auf Windows auch eine VMware hernehmen und da irgendwie ein Unix-Betriebssystem drauf basteln oder mir separat noch ein Unix-Betriebssystem installieren, Linux oder dergleichen. Die hingegen finde ich aber alle unfassbar schlecht, weil die nämlich so ein bisschen versuchen, macOS zu sein und aber überhaupt nicht so funktionieren. Und dann sehen die halt mehr so aus wie so ein Lisa-Betriebssystem als so ein modernes Mac-Betriebssystem. Und das kann ich mir einfach nicht geben. Deswegen ist das einfach die sinnvollere Wahl. Weil wenn du dir sowieso einen Rechner zusammenbaust und kein einziges Teil dafür schon da hast, dann kannst du halt auch darauf achten, dass die Teile mit einem Mac-Betriebssystem eben kompatibel sind und dann kaufst halt die.
Ja, also ich kaufe halt einen Mac, weil ich halt auf diesen ganzen Hassel mit Windows keinen Bock habe. Aber wenn man jetzt bei einem Hackintosh wieder darauf aufpassen muss, dass man nicht updatet und da nichts Falsches anklicken darf und dann geht's auf einmal nicht mehr, dann hat man ja den gleichen Hassle wieder oder vielleicht sogar einen größeren Hassle, als den man mit Windows hat. Also das ist so mein Gedanke. Deswegen kommt so ein Hackintosh für mich jedenfalls aktuell nicht in Frage. Weil wenn ich mir so einen Rechner aus welchen Gründen auch immer bauen würde, würde ich halt ein Windows drauf installieren.
Ja, ich auch, aber nur zum Spielen und für Dinge, die eben nicht unter macOS laufen, wie zum Beispiel irgendwelche Firmware-Installer. Da gibt es erstaunlich viele von, die keine Mac-Version haben. Aber gut, ist ein anderes Thema. Genau, also jetzt die Woche warten auf die restliche Teile und vorbereiten der Software. Und dann im Idealfall mache ich nächsten Samstag einen Stream, wie ich diesen Rechner zusammenbaue. Und dann starte ich den zum ersten Mal und dann kann ich auch gleich gucken, was alles schiefgegangen ist und was ich noch repariert haben muss. Dann kann ich mich an das Forum wenden oder an Leute, die Ahnung haben. Und also ich rechne so 3 Wochen, bis ich tatsächlich das Betriebssystem zum Laufen gebracht habe.
Okay.
Also nicht 3 Wochen tatsächliche Zeit so, sondern eben 3 reale Wochen, in denen ich zwischendurch auch arbeite und ein Leben habe.
Ja. Ich werde es auf den üblichen Social-Media-Kanälen wahrscheinlich verfolgen.
Genau.
Und bin mal sehr gespannt.
Ich auch. Und es ist einfach auch aufregend. Ich würde am liebsten jetzt schon hingehen und die paar Teile, die ich habe, zusammenbauen, aber es ist einfach Quatsch.
Basti ist ja mit seinem zufrieden.
Ja.
Oder glücklich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also es kann ja nicht so schlecht sein. Weil, ne, also.
Ja. Also was meine Motivation dazu war, ich wollte gerne einen Mac weiterhaben. Ich finde dieses Notebook, was ich habe, wie gesagt, schon seit Ewigkeiten schlecht. Und iMacs finde ich insgesamt auch doof, weil die mir viel zu unflexibel sind. Ne, da ist ein wunderschönes Riesendisplay dran, da kann ich aber nicht meine Konsole anschließen. Das nervt mich halt auch unfassbar. Abgesehen davon haben die immer zu schwache Grafik. Also es sei denn, du kaufst dir so ein 6.000 Euro iMac Pro. Aber das ist halt auch nicht der Way to go. Und deswegen ist halt die Option, wenn du da auch mal was spielen willst oder auch andere grafikintensive Dinge drauf machen willst, ist es halt sinnvoller, dir tatsächlich einen Hackintosh zu bauen. Und das ist, und jetzt, wo die MacBooks, also ich hätte mir auch ein neues MacBook Pro gekauft tatsächlich, wenn das ein Gerät gewesen wäre, was ich hätte haben wollen. Und die neuen MacBooks Pros, die sind mir einfach viel zu teuer. Ne? Ich hätte für so ein Einsteiger MacBook Pro mehr bezahlt als jetzt für diesen Hackintosh. Und der Hackintosh war mit 1800 Euro schon echt krass teuer. Ja. Und ein MacBook Pro wäre halt noch teurer geworden und das sehe ich einfach nicht mehr ein.
Da warten wir mal ab, was jetzt nächste Woche, um den Kreis zu bilden, was nächste Woche bei der WWDC vorgestellt wird, an Ankündigungen für die Veränderungen im Betriebssystem und im allgemeinen Apple-Umfeld. Vielleicht bereust du es nächste Woche schon, dass du dir keinen ARM-Prozessor gekauft hast. Wer weiß.
Genau. Erleben Sie das und noch vieles mehr in der nächsten Folge von Dirty Minutes Left.
Bis denn. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
Dirty Minutes Left.